Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute, mein Gast heute Vormittag ist der Bestsellerautor Jan Weiler. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Also das Durchbruchwerk, wo dann wirklich jeder weiß, ach, der ist das, ist Maria, ihm schmeckt's nicht. Damit sind Sie vor ein paar Jahren berühmt geworden. Es folgten zahllose weitere Bücher. Über einige werden wir sprechen im Verlauf dieser Sendung. Und was mich in der Vorbereitung etwas erstaunt hat, nachdem ich schon einige Bücher von Ihnen gelesen hatte, habe ich erfahren, alles erfunden, was Sie schreiben. Ja. Die handelnden Personen gibt es gar nicht. Also beispielsweise auch aus diesen Pubertierbüchern. Mhm. Ich bin entsetzt.
Ja, das muss man so machen. Das ist das harte Brot des Schriftstellers. Bin ja kein Journalist mehr. Das heißt, ich muss mir alles ausdenken. Mühsam. Unter anderem, um die Persönlichkeitsrechte meiner Kinder zu schützen. Ist ja klar. Ich erzähle nichts von meinen richtigen, echten Kindern.
Also in diesem Buch Maria schmeckt's nicht, dreht es sich ja sinngemäß darum, dass Sie im Buch eine Italienerin heiraten. Natürlich auch bei der angeschwägerten Familie hier und da zu Gast sind und mit italienischer Gastfreundschaft konfrontiert werden, die sich so ausdrückt, dass sie essen müssen, bis sie platzen. Mhm. Jetzt haben Sie in echt auch eine italienische Ehefrau, oder? Bin ich da ganz falsch?
Ich habe auch einen italienischen Schwiegervater und der hat wahnsinnig Familie in Süditalien und tatsächlich mussten wir da eine ganze Zeit lang hin. Und tatsächlich Nudeln, die einen wirklich bis zum geht nicht mehr, was sehr lecker ist und sehr anstrengend. Aber trotzdem muss man alles erfinden. Also die Basics, die gibt's halt immer und die Geschichten muss man dann eben weitgehend erfinden. Wobei diese Migrationsgeschichte meines Schwiegervaters damals in dem Buch, die hat schon weitgehend so gestimmt.
Ich habe sowieso den Verdacht, dass vieles weitgehend so stimmt, vielleicht zu 80%. Also ich meine, bei den Pubertiergeschichten zum Beispiel, da wird ihre Frau, die wirklich Sandra heißt, zu Sarah und ihre Kinder, die in Wirklichkeit...
Nee, die sagen ja nicht die richtigen Namen.
Okay, die heißen auf jeden Fall dann Nick und
Carla
im Buch. Ja. In echt heißen sie anders, aber auch das Alter ist ungefähr so passend. Ja. Das Mädchen älter als der Junge, überhaupt die Geschlechteraufteilung ist so. Also sie brauchen da schon so offenbar diese realistische Vorstellung, um dann solche Geschichten erfinden zu können.
Ja, das ist auch okay. Aber diese Figuren, die haben ganz eigene Zuschreibungen bekommen, ganz eigene Charaktere, die nicht mit meinen richtigen Kindern übereinstimmen. Auch der Erzähler dieser Geschichten ist anders als ich. Und es gibt bestimmte Dinge, die ich auch immer ganz rausgelassen habe. Also wir hatten zum Beispiel ewige Zeiten einen Hund. Mhm. Der Hund kam nie in den Kolumnen vor, weil ich entschieden habe, diese Kolumnenfamilie hat keinen Hund.
Punkt.
So. Ja. Damit fallen viele Möglichkeiten für Geschichten weg, aber ich habe das so entschieden. Das gibt's im Kleinen ganz oft. Ich entscheide ganz oft, dass ich bestimmte Dinge, die jetzt vielleicht eine Geschichte ergeben könnten, nicht mache, weil ich finde, das passt nicht zu den Figuren.
Jetzt wissen aber nicht alle, also ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, dass es alles erfunden ist. Ich habe immer gedacht, das ist der echte Jan Weiler, der da schreibt über seine echte Familie, vielleicht leicht zugespitzt, weil die Geschichten ja teilweise so absurd sind, dass man sie gar nicht sich als echt vorstellen kann. Und wenn viele das nicht wissen, Fragezeichen, werden ihre Kinder und ihre Frau dann in ihrer Umgebung damit konfrontiert, dass sozusagen ihr Leben da ausgebreitet wird und müssen sich rechtfertigen?
Das kommt hier und da vor. Nee, die müssen sich nicht rechtfertigen, aber die werden oft darauf angesprochen. Und dann sagte mal einer zu meiner Tochter, du bist also der Think Tank von deinem Ollen. Und dann sagte sie, nee, überhaupt nicht. Sondern wenn sie mit ihm über das Pubertier reden wollen, dann gehen Sie, da steht er. Mich geht das nichts an, ich mache da gar nicht mit. Das hat der erfunden und damit kommen die, auf die Art und Weise kommen die klar. Ne? Die sagen, die werden oft angesprochen. Und in der Schule und in ihrem Freundeskreis wissen das alle. Da werden die aber auch nicht damit mehr konfrontiert. Das ist für alle ganz normal. Macht die Kolumne ja schon, seit mein Sohn 4 ist. Und der kennt das gar nicht anders. Und der war ganz klein, als das erste Mal auf ihn zukam. Und er sagte dann auch immer, nö, bin ich nicht. Und ging weg.
Also der hatte mir von frühester Kindheit an sozusagen mit breiten Schultern gegen das väterliche Wirken.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Bestsellerautor Jan Weiler, dem ich ein paar Kekse, Schokoladenkekse mit also Doppeldeckerkekse, ich nenne jetzt keinen Namen, angeboten habe. Haben Sie schnöde abgelehnt?
Nee, nicht schnöde, gierig
höflich.
Abgelehnt.
Gierig sogar.
Ja, okay. Ich würde die Dinger sofort alle, ich würde die alle gleichzeitig krümelmonstermäßig vertilgen, aber ich werde davon leider dick.
Ja, ich auch. Und, aber ich greife jetzt trotzdem mal zu und versuche mal sehen, ob Sie bis zum Ende der Sendung standhaft bleiben. Was glauben Sie? Schaffen Sie es?
Nee, glaub nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich hab das auch oft in der Garderobe liegen, wenn ich abends auftrete. Mhm. Gibt es oft Veranstalter, die Süßigkeiten in die Garderobe legen und ich schmeiß die mal ins Publikum.
Echt?
Mhm. Am Anfang vom zweiten Teil. Wenn das Publikum gut ist, dann kriegen die von mir Süßigkeiten und dann werfe ich das so kamelleartig ins Publikum.
Mhm. Und ich bin nicht ungefährlich, ne?
Oder? Ja, ich habe bei der Gelegenheit einmal einer Frau in Bayreuth ein blaues Auge geworfen.
Das ist wieder eine Erfindung von Jan
Weiler. Nein, das ist keine Erfindung von mir. Mhm. Mit einem Duplo.
Okay, in den USA wäre das eine dreistellige Millionensumme als Schadenersatz geworden.
Hab ich auch gedacht. Mhm. Ich hab Wer will Duplo und dann hat irgendeiner aus dem Publikum hier gerufen und dann habe ich es fatalerweise geworfen, wie man einen Baseball wirft. Also Hand nach hinten so ausholen und dann so ins Publikum werfen. Und die Frau hat dieses Ding zwischen Brille und Augenbrauen, ist ihr das so reingeflogen.
Ja.
Das habe ich natürlich nicht gemerkt. Und in der Pause kam dann so ein Bühnentechniker und sagte, ich hätte Besuch. Und ich sage, ich kenne niemanden in Bayreuth. Und dann machte der die Tür auf und dann war da eine Dame, die hatte ein komplett zugeschwollenes Auge. Es war schwarz. Und ich habe auch gedacht, jetzt verklagt die mich, aber die wollte dann nur ein Foto mit mir machen.
Wie bitte? Sie also mit zermatschtem Auge und als Erinnerung.
Sie hat es mit Humor genommen. Sie hat gesagt, was sie sei schuld, weil sie so gierig hier gerufen hätte.
Mhm.
Aber ich werfe seitdem, das Material nur noch von unten nach oben.
Mhm.
Eigentlich ähnlich wie in Mainz auf den Karnevalswagen. Ne? Da wird ja auch von unten nach oben geworfen.
Er wird ganz unterschiedlich geworfen. Ja? Sehr
also,
unterschiedlich.
Ausholen und mit dieser Baseball-Wurfbewegung.
Er macht am laufenden Band die entsprechende Bewegung. Das muss ich mal kurz hier reportermäßig schildern. Also eher so von unten, so von wie unten, so ein Topspin, Topspin-Vorhang.
Genau. So wie Michael Chang damals.
Oh ja, die Eltern nennen sich. Das war dieser Amerikaner mit chinesischem Migrationshintergrund.
Der gegen Ivan Lendl in Paris gespielt hat und dann irgendwann alle Aufschläge von unten gemacht hat, was Lendl so maßlos irritiert hat, dass er dann verloren hat.
Wo wir gerade beim Sport sind, Sie haben ein Fußballbuch rausgegeben, das da heißt, gibt es einen Fußballgott? Fragezeichen. Die Geschichte, knapp zusammengefasst, ist die eines Fußballspielers, der eigentlich nichts kann, aber ein Treffen hat mit dem Fußballgott und von ihm quasi unfassbare Fähigkeiten verliehen bekommt, unfassbar viele Tore zu schießen, was ihn in höchste fußballerische Lobesphären katapultiert.
Das basiert auf einem Traum, den ich als Junge hatte. Ich war kein besonders guter Fußballspieler, aber im Verein. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich pro Spiel ein Tor schießen würde, dann könnte ich mich endlos im Verein halten.
Mhm.
Und das war dann die Basis für den Deal von diesem Jungen, Adrian heißt er im Buch, mit dem Fußballgott. Er vereinbart mit dem Fußballgott, dass er in jedem Spiel ein Tor schießt. Und wenn er mal nicht spielt, weil er verletzt ist oder nicht aufgestellt wird, dann kann er im nächsten Spiel zwei Tore schießen. Beziehungsweise er kann immer so viele Tore schießen pro Saison, wie die Saison Spiele hat.
34 an der Zahl.
So, und am Ende wird er wahnsinnig berühmt. Mhm. Und geht zu Real Madrid und wird dann entführt. Und die Entführer sperren den ein und amputieren ihm ein Bein. Und weil sie sauer sind, weil keiner das Lösegeld zahlt. Und dann wird er am Ende freigelassen und bekommt dann ein Abschiedsspiel, wo er mit Holzbein spielt. Und weil er wegen der Entführung praktisch die ganze Saison verpasst hat, schießt er irgendwie 36 Tore in diesem Spiel. Mit Holzbein.
Für die Idee könnte ich jetzt sagen, Sie haben sie nicht alle und Sie würden das als Kompliment werten.
Ja. Naja, man tut, was man kann. Ne?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Maria, ihm schmeckt's nicht oder die Pubertierbücher kennen viele von Jan Weiler. Und jetzt gibt's mit Kühn hat Ärger ein Buch, das man nicht weglegen mag, wenn man damit angefangen hat. Also damit ist es das zweite Krimibuch mit dem Münchner Kripo-Mann Martin Kühn und es steckt auch viel Sozialkritik drin. Kühn und andere Menschen mit normalen Berufen können sich das teure Münchner Leben kaum noch leisten. Erst recht nicht ein Mensch, der von Hartz IV leben muss. Werden Sie, Herr Weiler, mit zunehmender Lebenserfahrung ein bisschen ernster mit den Themen?
Ja, das ist so vielleicht bei so einer künstlerischen Biografie manchmal so, dass man dann sagt, man probiert was anderes aus oder man entwickelt sich ja auch selber oder man hat das Gefühl, man hat viele andere Dinge halt schon gemacht und dann kann das sein. Ich finde das Buch nicht durchgehend ernst. Ich finde, da sind relativ viele komische Stellen.
Absolut, das will ich gar nicht in Abrede gestellt haben. Aber man hat schon so öfter mal so düstere Stimmung, dass man denkt, Gottes Willen, was ist das für Normalmenschen eigentlich? Doch auch trostlos schwierig teilweise in München zu existieren.
Ist es auch. Und es hat ein bisschen zu tun mit meiner Vergangenheit als Journalist. Ich habe früher Reportagen geschrieben und oft Sozialreportagen. Es gibt in dem Buch eine Figur, dieser Amir Bilal, so ein libanesischer Junge, dessen Bruder eines Tages ganz alleine in so einem Mietshochhaus sitzen muss und die Wohnungstür der Familie bewachen soll, weil die eingetreten worden ist. Und der sitzt da den ganzen Tag auf so einem Küchenstuhl auf der Schwelle zu der Wohnung. Und diesen Jungen, den habe ich mal kennengelernt, den hat es wirklich gegeben. Über den habe ich eine Reportage geschrieben vor 20 Jahren. Mhm. So ist es mit vielen Sachen, die da drin vorkommen. Ich habe das tatsächlich mal gesehen oder mir kommen die Leute bekannt vor.
Auch die Tatsache, dass beispielsweise dieser ganz aus ärmlichen Verhältnissen kommende Straßenjunge, so nenne ich es jetzt mal, Amir, sich an eine unglaublich reiche, hübsche junge Frau verliebt oder ein Mädchen verliebt. Also haben die Sie Geschichte, da auch Berührungspunkte zu diesem Geldadel? Ja,
die Geschichte ist, die ist wirklich so passiert. Und der hat dieses Mädchen tatsächlich kennengelernt über einen karitativen Verein in München, der heißt Lichterkette. Und da hat er dieses Mädchen kennengelernt, die wohnte auch wirklich in Grünwald und die waren auch wirklich zusammen.
Also Grünwald, muss man sagen, ist der Nobelvorort von München schlechthin. Hartz-IV-Quote gleich null.
Da wohnen so Bayern-Spieler, Unternehmensberater, so irgendwie in so großen Häusern mit Thuja-Hecke drumrum irgendwie. So. Und dieser Junge, den ich damals kennengelernt habe, der kam wirklich in dieses Milieu hinein und kam damit nicht klar. Und wurde dann auch wieder abgestoßen, wie so ein Organ, das nicht richtig anwächst. Und der ging dann später in so eine betreute Wohngruppe nach Augsburg und hat da eine Schreinerlehre gemacht. Und in meinem Buch geht es anders aus mit den beiden.
Verraten wir nicht wie, wollen die Spannung nicht
nehmen. Das wollen wir nicht verraten, aber es gibt ganz viele Milieus und Schichten in dem Buch, die ich tatsächlich sehr hautnah erlebe. Also es gibt zum Beispiel, Sie haben es ja eben angesprochen, diese Gruppe von Leuten, die in München arbeitet, sich das aber überhaupt nicht leisten kann, dort zu leben. Das nennt man tatsächlich in München Pendlerprekariat.
Mhm. Also Menschen eigentlich mit ordentlicher Bildung, Polizisten, Lehrer, Verwaltungsangestellte.
Ganz widerliches Wort. Die kommen dann also jeden Tag 60, 70 Kilometer in die Stadt reingependelt, haben eigentlich gar keinen Bezug zu ihrem Ort, wo sie wohnen, weil sie da nie sind. Die sitzen entweder im Regionalzug oder bei der Arbeit und können sich diese Stadt nicht leisten. Und das hat erhebliche Auswirkungen für die Stadtgemeinschaft als solche. Da ist jetzt in der Kinderklinik in München sind jetzt zwei Abteilungen geschlossen worden. Die können keine Pflegekräfte einstellen, weil sich die Pflegekräfte dort keine Wohnung leisten können. Das ist ein Hammer. Das gibt es auch also in der Form nirgendwo anders. Die machen dann also lieber zwei Stationen zu, als dass sie dafür sorgen, dass die Leute irgendwo wohnen können. Furchtbar ist es. Und dieses Milieu der Menschen, die eigentlich aus dem Leben, an dem sie jeden Tag teilnehmen, abgehängt sind, dieses Milieu wird immer größer. Und dem geht es immer schlechter.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben gerade schon angedeutet, dass Sie eine journalistische sozusagen Basis haben Ihrer Schriftstellertätigkeit. Sie haben im vierten Anlauf es erst geschafft, an der Deutschen Journalistenschule in München angenommen zu werden. Immerhin im vierten. Viele schaffen das gar nicht.
Ja.
Zum Beispiel ich. Musste dann andere Karriere weg. Ich habe keine vier Versuche gemacht. Wenn es nicht geklappt hätte damit, glauben Sie, Sie wären heute auch Schriftsteller?
Keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Ich weiß es nicht. Ich war dann damals Werbetexter. Und ich glaube, wenn ich es nicht geschafft hätte, im vierten Anlauf auf die Schule zu kommen, wäre es vielleicht auch dabei geblieben.
Erinnern Sie sich noch an einen Werbespruch, den Sie erfunden haben?
Also das ist immer ein bisschen schwierig. Man macht das ja nie alles alleine. Mhm. Ich kann Ihnen tatsächlich den von mir alleine entwickelten ersten Satz sagen, den ich jemals in der Werbung geschrieben habe.
Bin sehr neugierig.
Jetzt passen Sie auf, jetzt geht's los. Damals gab es ganz neu, 1990 war das, Kinderzahnbürsten mit Bart Simpson auf der Verpackung, mit seinem Skateboard und einer Sprechblase. Und die Sprechblase musste betextet werden. Und an meinem allerersten Arbeitstag in diesem Beruf habe ich diese Sprechblase betextet mit dem großartigen Satz.
Die Spannung ist kaum auszuhalten.
Jetzt geht's los. Mhm. Sei ein Schlauer, putz die Hauer.
Basis einer großen Schriftstellerkarriere.
Ja, aber das war toll, weil man hat das gemacht, die haben das genommen.
Ich war ein bisschen stolz, ne? Oder?
Ja, damals fand ich das super. Ich bin dann irgendwo hin und habe mir diese Zahnbürste gekauft, weil da mein erstes veröffentlichtes Werk
drauf war. Haben Sie die noch?
Nee, ich glaube, die ist bei irgendeinem Umzug ist die verloren gegangen.
Als es dann doch geklappt hat mit der Deutschen Journalistenschule, einem ganz renommierten journalistischen Ausbildungsinstitut und dann später mit einer Redakteursstelle beim Magazin der Süddeutschen Zeitung bis hin zum Chefredakteur, haben Sie mal eine Geschichte gebracht, nämlich eine Tote-Hose-Geschichte über die vermeintliche Zeugungsunfähigkeit des japanischen Kaiserpaares. Gab mächtig Ärger.
Wahnsinn.
War die journalistische Freiheit deutlich eingeschränkt?
Ach nein, das war einfach ein doofer Scherz. Es war Freitagabends. Wir mussten irgendwie dieses Titelbild betexten. Und in der Geschichte ging es darum, dass die keine Kinder zeugen konnten und deswegen diese Dynastie vor dem Aus stand. Die älteste Monarchie der Welt steht vor dem Aus. Ne? Dann haben wir da halt draufgeschrieben, wir haben in seinen Schritt, in den Schritt des Kaisers reingeschrieben, tote Hose. Uns ist einfach nichts Besseres eingefallen. Also ich finde jetzt auch im Nachhinein ein relativ müder Witz. Wir haben nicht drüber nachgedacht, ganz einfach. Und dann erschien das. Und der Erste, der anrief, war Campino. Ich habe irgendwie gedacht, der würde sich darüber beschweren, dass man den Bandnamen da irgendwie auf...
Aber, ach so.
Ja, klar. So eine Art Amtsanmaßung oder so. Nee, aber der hat mir dann einfach erklärt, Junge, das war eine schlechte Idee, das kannst du mit denen nicht machen. Das ist nicht so ein Reinhausadel wie da in Monaco, sondern in Japan. Der Kaiser ist Stellvertreter Gottes. Dann war es auch so, und es ging ein Riesenzirkus los in Japan. Und die forderten dann alle meine Demission und dann war mein Bild da auf so Titelbildern. Und das hat hier kein Mensch mitbekommen, aber da. Und dann hat sich der Botschafter beschwert. Und das Bundesaußenministerium, damals unter Joschka Fischer, hat sich beschwert, wir würden die Beziehungen zu Japan gefährden, wenn wir die beleidigen. Und, so. Und dann habe ich einen langen Brief geschrieben und mich wortreich entschuldigt. Das haben wir ins Japanische übersetzen lassen. Und dann kam eine Antwort vom Kaiserlichen Hofamt, die wurde wiederum ins Deutsche übersetzt und mir dann gebracht. Und dann wurde mir verziehen.
Alles gut.
Und dann haben die den bemerkenswerten Satz geschrieben, wir sind sehr angetan vom Grad der Zerknirschung.
Hui.
Ja, und dann durfte ich 5 Jahre in Japan nicht einreisen. Und dann war aber die Sache erledigt. Und am Tag darauf war das in den japanischen Medien kein Thema mehr.
Waren Sie danach jemals mal da?
Nein, okay. Aber ich würde gerne mal hinfahren.
Kann man, glaube ich, jetzt risikolos machen.
Ich kann wieder, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Jan Weiler, dessen Bücher Maria im Schmeckt's nicht und das Pubertier auch verfilmt worden sind. Einmal mit Christian Ulmen als Jan Weiler und einmal mit Jan-Josef Liefers als Jan Weiler. Wer hat Sie denn da besser dargestellt? Obwohl Sie ja natürlich letzte Stunde gesagt haben, dass Sie da im Grunde vieles erfunden haben.
Ja.
Apropos letzte Stunde, ein Keks?
Nee,
immer noch nicht.
Hat sie
nicht. Okay. Also wer hat Sie besser getroffen? Was würden Sie sagen?
Ich bin ja nicht getroffen worden, sondern diese Erzählerfigur, diese Ich-Erzählerfigur.
Ja, ich komme trotzdem nicht drüber weg, mir irgendwie Sie da vorzustellen. Ja. Auch wie Sie also, hier so auftreten in der Sendung, ich finde, das ist schon alles sehr ähnlich.
Ja. Also die beiden, Jan-Josef und Christian, haben es beide super gemacht. Dadurch, dass der Jan-Josef mit den Kindern spielt, also in der Pubertierverfilmung ist er ein bisschen näher an mir dran, so als Figur. Und meine Tochter, wir waren öfter bei den Dreharbeiten und meine Tochter hat ihm irgendwann mal das Kompliment gemacht, wir seien exakt gleich.
Aha. Für ihn ein Kompliment. Können Sie jetzt sonntags noch Tatort schauen mit Jan-Josef Liefers aus
Münster? Ja, natürlich. Da spielt ja jemand ganz anderen. Das ist ja das Tolle bei den Schauspielern, dass die das können. Ich kann immer nur ich sein. Und Jan-Josef oder Christian, die können alles Mögliche sein. Ne? Das ist der Unterschied.
Im Film Maria im Schmeckt's nicht ist unter anderem auch Thema, dass die Erzählerperson, die, wie ich finde, Jan Weiler so unfassbar ähnlich ist, nicht schwimmen kann.
Richtig.
Sie können.
Nö. Nee, kann ich schwimmen. Ich schwimme wie so eine bleierne Ente. Ich bin der vermutlich der schlechteste Schwimmer der Welt.
Aber Sie saufen nicht ab, wenn Sie jetzt bei Ihnen zu Hause in den Starnberger See springen beispielsweise?
Nee, ich gehe ja gar nicht erst rein. Und ich weiß auch nicht, was daran so toll ist, wenn man schwimmen kann. Also wenn wir beide jetzt zusammen auf eine Kreuzfahrt gehen, das Schiff sinkt, ja, wir fallen beide ins Wasser, wir haben beide keine Rettungsweste an. Mm. Ich ertrinke. Mm. Sie auch.
Ja,
nur aber später.
Ja,
ich weiß nicht, wo der Vorteil ist. Also ich bin einfach weg, blub. Ne? Und deswegen glaube ich nicht, ich glaube nicht ans Schwimmen. Außerdem ist es ja viel interessanter, über Dinge zu schreiben, die man nicht kann. Also die Unzulänglichkeiten sind literarisch das viel größere Thema. Außerdem Leute, die alles können, finde ich grauenhaft.
Was können Sie noch nicht? Was sich also beispielsweise auch literarisch auswerten lässt?
Boah, ich kann tatsächlich eine Menge mehr, als ich dachte. Ich kann leider kein Instrument richtig. Ich spiele ein bisschen Schlagzeug, bin aber kein guter Schlagzeuger und mir fehlt leider jedes Talent zum Malen. Ich würde wahnsinnig gerne gut zeichnen können, aber leider ist das nicht drin. Ich glaube, wenn ich Personen male, male ich immer noch so Kopffüßler, wie so ein Dreijähriger oder so.
Ich merke, Sie leiden dabei jetzt auf niedrigem Niveau.
Ja, es gibt Schlimmeres, ne? Also sonst kann ich. Gibt es tatsächlich doch Dinge, die ich. Ich bin zum Beispiel ein fantastischer Dübler. Ich kann dübeln wie verrückt.
Ist das schwer? Loch reinbohren, Dübel reinstecken?
Jetzt machen Sie mir das nicht kaputt.
Ich will Ihnen das jetzt nicht kaputt machen.
Ich bin so stolz darauf, dass ich ein bisschen, dass ich was kann.
Ja.
Und Sie sagen, es ist nichts Besonderes. Ich kann.
Ja, wobei ich sage ganz ehrlich, dass ich mir das vor 30 Jahren auch nicht zugetraut hätte, aber dann so, ja, so mit werdender eigener Familie dann doch. Also ganz früher hatte ich so meinen Vater und meinen Bruder, die mir das gemacht haben.
Ich kann sogar 4 Löcher nebeneinander bohren in Abständen von, sagen wir, 31,4 Zentimeter und es ist alles total. Ist
alles gerade dann auch.
Total.
Also das ist eine Leistung, weil bei mir ist es immer schief und meine Frau grinst.
Ich verbohr mich nicht und das ist alles gerade und alles, was dann da dran gehängt werden muss, hängt wie eine Eins.
Und darüber kann man wahrscheinlich auch prima schreiben. Sie können nicht schwimmen,
aber
wenig malen, ein bisschen Schlagzeug spielen, aber dübeln. Im Grunde ist das nächste Buch schon geschrieben.
Fertig, wenn das so einfach wäre.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben letzte Stunde schon angesprochen, dass Campino Sie angerufen hat wegen eines missratenen Gags zulasten des japanischen Thronfolgerpaares. Mhm. Und er hat Sie natürlich nicht durch Zufall angerufen, sondern Campino kennen Sie schon ein bisschen länger und auch intensiver. Sie sind in Düsseldorf groß geworden. Da ist ja schon die regionale Nähe im Grunde genommen schon da. Wie kam denn der Kontakt mit den Toten Hosen zustande? Ich meine, Sie sind ja noch weit bevor Sie bekannt geworden sind, dann Richtung München. Wie kam es mit den Toten Hosen?
Nee, wir kennen uns schon vorher. Also wir kennen uns dort aus dem Altstadt.
Also zufällig quasi.
Ja. Also wir kennen uns so seit Mitte, Ende der 80er oder so. Und ich bin ein bisschen jünger als die und ich durfte erst später in die Stadt. Da war schon die Punkszene weitgehend erledigt. Mhm. Aber man kannte sich so und als ich dann später Journalist geworden bin, hatte ich halt beruflich öfter mit denen zu tun. Und es ist heute eine sehr entspannte, sehr nette Freundschaft mit denen. Aber auch mit der ganzen Band.
Die sich wie auslebt?
Na, die sich so auslebt, dass die zu mir kommen, wenn ich eine Lesung habe irgendwo und die sind in der Nähe und dann kommen sie vorbei und wenn die Konzerte haben in München, komme ich vorbei. Ich bin auch mal mit denen gereist und ich habe mal für die so Liner Notes geschrieben für die CDs. Bei der Wiederveröffentlichung von 17 Platten von denen habe ich die ganzen Booklets geschrieben und wir kennen uns einfach inzwischen ganz gut.
Haben Sie da Sachtexte reingeschrieben oder ist ein bisschen Jan Weileresk zugespitzt?
Ja, das sind zum einen Interviews mit der Band, jeweils immer zu dem Album, um das es geht und so Liner Notes, die ich geschrieben habe über mich, wie ich damals war, als diese Platte rauskam.
Ja.
Ganz lustig.
Sie haben ja ein großes Verhältnis zur Musik, auch dergestalt, dass Sie beim Sender Bayern 2 bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks mal eine eigene Musiksendung hatten, ich glaube wöchentlich.
Nee, monatlich.
Monatlich, wo Sie auflegen durften, was immer Sie wollten. Ja,
großartig.
Was haben Sie denn da aufgelegt?
Ich habe alles aufgelegt. Das war super, die konnten damit zum Teil nicht viel anfangen. Ich habe da ungarische Heavy-Metal-Musik gespielt, ich habe da französische Chansons gespielt. Ich habe einfach gespielt, worauf ich Lust hatte. Ich habe da Techno gespielt und Punkrock. Ich glaube, das lief sonntags um 3 oder um 4. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es eine Sendung gab sonst im Bayerischen Rundfunk, wo Shams 69 gelaufen ist, sonntags um 3.
Was mir jetzt gar nichts sagt, dann müssen Sie kurz ein paar erläuternde Anmerkungen zu geben.
Wir können das ja, wir können das nachher googeln. Naja, also ich konnte machen, was ich wollte und habe das dazwischen kommentiert mit irgendwelchen, ich habe dazwischen irgendwelche Texte geschrieben zur wöchentlichen Nachrichtenlage und habe dann dafür immer ein Stück ausgesucht, das passte. Also dann gab es dann irgendwas über Trump und dann gab es von Deichkind Denken Sie groß, weil da kommt Trump drin vor. Mhm. Also lange vor seiner Wahl, 2 Jahre vor der Wahl.
Haben Sie etwa schon vorausgesehen damals, dass er Präsident werden würde?
Die haben vorausgesehen, dass das ein ganz riesiger Gigant wird. Aha. Und ich habe halt eben so 10 Texte geschrieben zur aktuellen Nachrichtenlage und habe dann die entsprechende Musik gesucht. Und das war dann zum Teil lustig. Ne? Das war dann zum Teil irgendwas, was nur sehr verquer zur Nachrichtenlage passte. Aber ich wollte es gerne spielen.
Schade, dass es das nicht mehr gibt. Liegt das an Ihnen oder am Bayerischen Rundfunk?
Ich fürchte, das liegt am Bayerischen Rundfunk. Ich hätte es gerne weitergemacht, aber die haben irgendwie den Sendeplatz dann anders bestückt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben schon darüber gesprochen, die Figuren in ihren Pubertierbüchern sind erfunden, auch wenn es Ähnlichkeiten mit der echten Familie Weiler gibt. Und Sie haben ja auch diese Pubertierbücher als Ich-Erzählung geschrieben. Auch das trägt dazu bei, dass man denken darf, hier schreibe Jan Weiler über seine tatsächlich echte Familie. Nehmen eigentlich viele Leser die Bücher dann tatsächlich auch als Ratgeber-Literatur wahr?
Ja, manche. Das gibt es manchmal. Es kommt auch manchmal vor, dass Leute nach Lesungen zu mir kommen und dann häusliche Probleme schildern und dann mich fragen, was sie machen sollen. Und ich kann darauf keine vernünftige Antwort geben. Ich bin genauso überfordert und genauso unzulänglich wie alle anderen Väter auch. Also ich bin nicht besser als andere und kann deswegen auch nicht profund Auskunft geben.
Aber mit dem, was Sie schreiben, treffen Sie ins Schwarze. Viele Leser sagen, ich schließe mich da selber mit ein, das geht ja zu wie bei uns zu Hause.
Genau, das ist ein super Kompliment. Was ich mache, ist, dass ich alles das, was ich da schreibe, einsammle im Bekanntenkreis, bei Nachbarn, bei Freunden meiner Kinder, in der eigenen Pubertät. Und daraus konstruiere ich dann diese Geschichten. Und ich will natürlich, dass die möglichst großes Identifikationspotenzial haben, ist ja klar.
Nehmen wir das Thema Pubertät zu ernst?
Nee, zu wenig ernst.
Wie meinen Sie das?
Das wird immer mit so einem leichten Kopfschütteln, so ein bisschen gönnerhaft, so in die Ecke geschoben. Ja, die Kinder sind nicht ganz bei sich und das gibt sich dann irgendwann. Und wenn erstmal alle Synapsen verbunden sind, dann werden die auch wieder vernünftig, bla bla bla. Tatsächlich steckt aber in der Pubertät so ein Riesenpotenzial für Kreativität und für Verrücktheit. Und ich finde, das wird nicht genug gewürdigt.
Wie könnte man es würdigen? Wie könnte man das Kreativitätspotenzial heben angesichts von Kindern, die beispielsweise, sagen wir mal, an einem verregneten Sonntag im Bett liegen und, wie hat das Kabarettist Lars Reichow formuliert, sinngemäß den Hintern im Grunde genommen nur mal zum Pupsen anheben und ansonsten liegen bleiben und auf ihren digitalen Unterhaltungsgeräten rumdrücken?
Ja, also was die digitalen Unterhaltungsgeräte angeht, muss ich Ihnen eines sagen. Wenn es diese digitalen Unterhaltungsgeräte 1982 schon gegeben hätte,
dann hätten sie auch.
Dann hätten und wir beide auch, wie wild da drauf rumgehämmert. Das Einzige, was es in unserer Jugend gab, war so ein komisches Minispiel mit so Fallschirmen, wo dann immer irgendwelche Äffchen oder irgendwelche Soldaten, da musste man mit so einem Boot hin und her fahren und die einsammeln. Mhm. Also wenn wir Instagram und soziale Medien und Handy und alles gehabt hätten, wir wären damit überhaupt nicht anders umgegangen.
Erinnert nichts aber an der Frage, wie wir das Kreativitätspotenzial der Pubertät, irgendwie, was offenbar versteckt liegt, heben könnten.
Das ist nicht versteckt. Die sind zum Teil so schlagfertig und so witzig und die machen so viel, ohne dass wir das bemerken oder ohne dass wir das würdigen. Wir sollen die einfach in Ruhe lassen. Die Jugendlichen müssen wahnsinnig viel leisten heute, viel mehr als wir. Die machen ein viel schwereres Abitur. Denen wird ununterbrochen erzählt, dass ihre Arbeit erstmal jahrelang gar nichts wert ist. Dann müssen sie 500 unbezahlte Praktika machen, bevor man irgendwo landet oder so. Wir hatten es viel, viel einfacher. Wir hatten auch keine globalisierte Welt, in der jedes Weltgeschehen ganz nah an uns heranrückt. Das hatten wir auch nicht. Wir haben in unserer Kindheit über Bolivien oder über Peru oder Neuseeland gar nichts gewusst. Das war einfach weg. Heute sind alle Länder gleich nah an uns dran. das ist eine ganz schöne Belastung. Ne, dazu kommen Werbebotschaften, die wir nicht empfangen haben, denn wir hatten erstes, zweites, drittes Programm, ein bisschen Radio. Ne, mit was wurden wir denn zugelämmert?
Clementine.
So, Clementine.
Und Schluss.
Und Bärenmarke. Und damit hat sich's auch schon. Heute müssen die Kinder ab ihrem vierten Lebensjahr Konsumentscheidungen treffen, wie verrückt. Und das ist ja eine Belastung, die sich nicht ausgesucht haben, sondern die kommt von Erwachsenen an sie heran. Unsere Generation ist die Generation, die Kinder versaut. Die Kinder versauen sich nicht selber. Die Kinder haben weder Kinderfernsehen erfunden, noch das Internet, noch Fortnite oder World of Warcraft. Das sind keine Erfindungen von Kindern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihre Frau ist auch Journalistin, haben Sie schon angesprochen, hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, in dem es um deutsch-italienische Unterschiede in der Erziehung geht. Und wir haben jetzt ja schon gerade hinlänglich gesprochen über die schwierige Pubertät. Machen Italiener es besser?
Nee, auf keinen Fall. Bei denen ist es ja nochmal eine ganz andere Sache als bei uns. Die werden derartig verzärtelt, diese Kinder. Das ist der Wahnsinn. Wir haben italienische Bekannte, die haben alle Möbel in der Bude so mit so Wattekanten versehen, damit die Kinder sich niemals stoßen. Die sind aber schon 12. Und dann ist es ja auch so, wenn man da ist im Sommer, ich finde das immer großartig, wenn diese Dreijährigen so um 23.50 Uhr noch ein Eis kriegen und dann mit dem Gesicht ins Eis reinfallen, weil sie dann einschlafen. Die sind da, was das angeht, ein bisschen cooler. Aber die haben es auch nicht leicht, also besonders die italienischen Kinder haben es nicht leicht, weil die nicht zu Hause ausziehen können. Das ist ja gar nicht so, dass dieses Hotel-Mama-Ding in Italien deswegen so populär ist, weil da ein funktionierendes Matriarchat herrscht und die Jungs alle mit 35 noch bei ihrer Mutter wohnen wollen, sondern die können keine Familie gründen, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Ne? Da gibt es verheiratete Paare, die ewig nicht zusammen leben, weil sie es nicht können. Und das wird bei uns immer so ein bisschen belächelt, ohne diesen Hintergrund zu kennen. Tatsächlich ist es mit einer riesen Arbeitslosigkeit und in einer recht provinziellen Staatsverfassung nicht gut möglich, sich von zu Hause abzunabeln.
Aber wenn der deutsche Schwiegersohn nicht ordentlich ist, heißt es Maria im Schmeckzeug.
Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Ja.
Apropos Schmecken, Sie haben ein paar Jahre lang ein Lokal mitbetrieben namens Vinoteca Marcipane am Starnberger See, in der Nähe zumindest. Was für Erkenntnisse haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Warum machen Sie es nicht mehr?
Weil Gastronomie erhebliche Selbstausbeutung ist. Das ist ein harter Job und vor allen Dingen Weinhandlung ist ein harter Job. Die Leute kommen rein, man freut sich immer, wenn die reinkommen und denkt sich so, der kauft jetzt 4 Kisten Wein. Aber entweder der kauft eine Flasche Wein, weil er abends was zum Verschenken braucht, oder die Leute probieren den Wein, fotografieren das Etikett, fahren nach Hause und bestellen den Wein online, weil sie dann 4 Euro sparen. Das ist schwierig. Also das ist ein hartes Geschäft. Wir haben das 5 Jahre lang gemacht, so nebenher. Und es hat Spaß gemacht, das war auch gut und es ist auch nicht in totalem Desaster geendet. Aber nach 5 Jahren haben wir gesehen, jetzt haben wir das mal erlebt, jetzt ist auch gut.
Apropos Spaß, mir hat Spaß gemacht, Sie als Gast gehabt zu haben oder immer noch zu haben.
Mir hat Spaß gemacht, hier sein zu dürfen.
Wunderbar.
Und ich habe gewonnen, ich habe keinen Ihrer Kekse gegessen.
Stimmt. Wollen Sie noch mal jetzt? Nein, also außer Konkurrenz?
Nein. Okay. Ich wollte das nur den Leuten mitteilen.
Absolut. Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Dafür habe ich meinen Geschenke-Rucksack mitgebracht. Und ich habe vorhin gejubelt, als Sie gesagt haben, dass zu den Dingen, die Sie nicht so gut können, ist Musik machen mit dabei. Aber Schlagzeug spielen Sie.
Ja.
Und haben auch eins zu Hause,
vermute
ich mal. Ja. Und dazu das passende Geschenk ist Drum Along.
Ei, schön.
Das ist eine CD mit Noten. Da spielt eine komplette Band, halt ohne Schlagzeug.
Ja,
Sie haben den
super.
Kopfhörer auf und spielen damit. Zum Beispiel Run to You von Bryan Adams. Ja, also
ja,
oder Pride von
U2.
Von U2 oder This Love von Maroon 5. Kriegen Sie auch hin?
Das kriege ich auch hin.
Ja, viel Spaß damit.
Vielen Dank, das ist großartig.
Dabei.
Danke sehr.
Und wenn Sie mögen, machen Sie mal eine Aufnahme, schicken Sie uns zu und wir würden das vielleicht dann noch ins Internet stellen.
Weiß nicht, ob Sie das wollen.
Doch. Danke für den Besuch, alles Gute.
Danke auch.